Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und wenn sich unsere Münder dann trennen, dann sehen wir fasziniert dabei zu, wie lange Spucke. Tut es mit dem Herzen und mit frisch geputzten Zähnen oder esst vorher wenigstens etwas, auf das der andere auch Bock haben könnte. Teilt eure Liebe, denn statistisch gesehen küsst du im Laufe unseres Lebens über 100.000 Mal. Also worauf warten wir? Worauf warten wir? Worauf wartet ihr? Vielen, vielen lieben Dank. Yay! Dankeschön! Und damit, es ist sehr lieb, danke! Damit ist meine Zeit leider schon abgelaufen. 100 Meter Luftpolsterfolie gibt es da drüben auf der anderen Seite. Ich kann hervorragende Patinilpferde malen, falls jemand sich schon mal gefragt hat, wie sieht ein Patinilpferd aus? Ansonsten bleibt gerne hier. Nach mir kommt ein wunderbarer Kollege Alex Burkhardt. Er klimmt jetzt hier die Bühne und habt ansonsten einen wunderschönen Tag. Küsst euch, seid einfach glücklich. Tschüss.
Wer mehr von Sandra Davina hören will, heute Abend lesen Sandra Davina und Leipzig. Dafür gibt es auch noch einige Karten. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Kollegen hier auf der Bühne, dem nächsten Poetry Slammer, präsentiert vom Satyr Verlag, der gemeinsam mit Lektora, dem Vorgängerverlag, auch einen gemeinsamen Szene aktiv hat, zwei eigene Lesebühnen dort, reist als Poetry Slammer quer durch die Weltgeschichte und ist tatsächlich seit 3 Jahren unangefochtener Stadtmeister im Poetry Slam in der Millionenstadt München. Und das nicht etwa, weil es diese Stadtmeisterschaft nur einmal vor 3 Jahren gab, sondern er hat sie wirklich Jahr für Jahr wieder verteidigt. Neben ihm gibt es quasi kein Platz, deswegen werde ich diese Bühne jetzt auch sofort frei machen für Alex Burkhardt mit seinem Buch Benutze es von der hohen Kunst, es unnötig kompliziert zu machen. Viel Spaß mit Alex Burkhardt!
Ja. Ah, ist immer schön, wenn man ohne Druck auf die Bühne gehen kann. Schön, dass ihr sitzen geblieben seid oder euch neu dazugestellt habt, neu dazugesetzt habt. Ich werde die nächste halbe Stunde ein bisschen was aus diesem Buch lesen. Es sind Kurzgeschichten, teilweise Slam-Texte, teilweise auch Lesebühnentexte, also ein bisschen längere und nicht ganz so krass pointierte, die aber trotzdem meiner Meinung nach natürlich, ich habe es geschrieben, sehr schön und persönlich sind. Und wie man das zu Anfang macht, wenn man irgendwo hinkommt, wo einen die Leute noch nicht kennen, erzählt man ein bisschen was über sich. Das möchte ich zu Beginn auch machen. Es handelt sich um ein spezifisches körperliches Merkmal meinerseits. Wie immer, fragt mein Friseur und bricht in schallendes Gelächter aus. Ich hasse es, zum Friseur zu gehen, obwohl ich dort eine ziemliche Berühmtheit bin. An der Wand hängen gefotoshoppte oder fotogeshoppte Bilder mit der Unterschrift Heimliche Zwillinge, die mich neben Jürgen Vogel, Meister Propper, Gollum oder diversen Neugeborenen zeigen. Jedes Mal, wenn ich zu Gast bin, ist die Reihe um ein Bild erweitert worden. Heute jedoch haben sie mich mit einem garantiert keine Zwillinge-Foto überrascht, auf dem ich neben dem Yeti stehe. Wie immer, sage ich resigniert und lasse mich mit einem Seufzer auf den unbequemen Stuhl fallen. Ich bin ihnen nicht böse, denn Sie haben ja recht. Wenn man reale Fotos von mir aus den letzten gut 10 Jahren chronologisch hintereinander schneidet, könnte man meinen, man sähe die Zeitrafferaufnahme eines Gezeitenwechsels. Mein Haarmeer zieht sich zurück und gibt den Blick frei auf einen von den abschwappenden Wellen zerfurchten Stirnstrand. Man könnte freigelegte Ohrmuscheln sammeln gehen. Es fehlt eigentlich nur noch, dass permanent Möwen über mir rumfliegen und mir vergammeltes Treibholz ins Gesicht geschwemmt wird. Ich hänge offenbar so sehr an meinen wenigen verbliebenen Haaren, dass ihre bevorstehende Kürzung eine Art Nahtoderlebnis hervorruft, währenddessen die unterschiedlichen Stadien des haupthaarigen Verfalls wie ein sehr grausames Daumenkino vor meinem inneren Auge abgespielt werden. Als ich wieder zu mir komme, beschließe ich, dass es heute endlich an der Zeit ist, meinen Friseur einzuweihen in meine von auffällig ausfallenden Haaren geprägte Vergangenheit. Als ich zum Beispiel mit 15 über den Schulflur lief, wurden die kleinen 5- und 6-Klässler immer schlagartig still, weil sie dachten, ich wäre ein Lehrer. Als wäre es Winter in der russischen Ebene, begannen meine Haare damals bereits sich an den Flanken zurückzuziehen, wie einst Napoleons zerrüttete Armee nach dem Brand von Moskau. Meine Haarinfanterie flüchtet Kopf über Hals und gibt den Blick frei auf vom plündernden Soldaten geschändete Ruinenlandschaften. Meine Französischlehrerin sagte immer, nein, Alexander, der Passé composé von avoir ist nicht avu, sondern ü. Aber alles, was ich verstand, war, Alexander, wenn du über deine Haare sprichst, brauchst du die Vergangenheitsform. Oder als ich mit 20 in der Berufsberatung war, und der gesetzte Mann am anderen Ende des kleinen Tisches bei meinem Anblick jovial auflachte und mir empfahl, Geheimrat zu werden. Auch wenn besagten Ecken in dieser Zeit immer mehr ihr Dasein entzogen wurde, einfach weil es rundherum immer weniger gab, was für den Kontrast zuständig gewesen wäre. Als wäre es Herbst, auf einem tschechischen Weizenfeld, fährt der Mähdrescher der Zeit über die goldgelb wogenden Ähren meines Kopfs und gibt den Blick frei auf die Überbleibsel aus Stoppeln und zerklüfteten, brachliegenden Ackerlandschaften. Meine damalige Freundin sagte immer, ich mag dich gerne, aber alles, was ich verstand, war, du hast keine Haare. Jetzt bin ich 28 und jede neue weibliche Bekanntschaft hält mich für Ende 30. Die sagen dann immer, aber du hast doch keine Haare mehr. Aber alles, was ich verstehe, ist, nun ja, genau das. Und jede neue männliche Bekanntschaft hält mich immer für irgendeine Art von Verbündetem und sagt mit belegter Stimme, oh nein, ich habe ein graues Haar. Aber alles, was ich verstehe, ist, oh ja, Bitch, ich habe mehr graue Haare, als du jemals dunkelblonde hattest. Doch inzwischen bin ich abgehärtet. Heute weiche ich nicht zurück. Heute hebe ich meine Stimme, stelle mich auf den nächsten Tisch wie Keatings Schüler im Club der toten Dichter und verkünde jedem, der in Ruf nähe, weil nein! Wir geben uns nicht geschlagen, selbst wenn uns bald Menschen für den Augustinermönch auf der fucking Bieretikette halten. Wir werden bestehen. Jedes meiner Haare werdet ihr mir einzeln abringen müssen. Verein stehen wir, Scheitel an Scheitel. Wir kämpfen, bis wir endgültig besiegt sind. Wir kämpfen, bis niemand mehr übrig ist. Wir kämpfen bis zum letzten Haar. Oh, Captain, my Captain, sagt eine Auszubildende. Sie können jetzt wieder von unserer Theke steigen, sagt mein Friseur. Entschuldigung, sage ich und klettere wieder auf den Boden. Ich habe mich wohl etwas zu sehr reingesteigert. Ach, wir sind das gewohnt, lächelt eine Auszubildende. Sie hängt ein weiteres Foto an die Wand, auf dem ich neben Klaus Kinski zu sehen bin. Dankeschön. Dankeschön. Ja, nachdem ich die erste Reihe schon halb leer gespielt habe, werde ich mich jetzt an der zweiten versuchen. Es sehr gut. Da hat jemand den Hint verstanden. Setzt euch. Wie Volker, mein Verlagschef, schon in der Anmoderation gesagt hat, mache ich eben viel Poetry Slam und würde gerne in diese 30 Minuten, die ich jetzt habe, auch einen wirklichen Slam-Text einbauen, der Richtung Performance eher geht. Einfach damit das auch abgehakt ist auf meiner Liste. Nein. Ich habe einen Text geschrieben über Max und Moritz, weil ich mich gefragt habe, wie es aussehen würde, wenn Max und Moritz ihre Streiche heutzutage spielen würden. Und dann ist der folgende Text entstanden. Viel Spaß. Max und Moritz heute, eine Bubengeschichte in 7 Versuchen. Ach, was muss man oft von Gören und auch bösen Buben hören, wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen. Die entdeckt, dass ihre Namen in einem Kinderbuch vorkamen, das der Busch, der einst hinschmierte und sie köstlich amüsierte. Ach, wie lustig sind die Streiche, so sprach Max, lass uns das Gleiche tun, was diese Burschen taten. Moritz sprach, kann's kaum erwarten. Also packten sie die Sachen, um sich auf den Weg zu machen und nach 150 Jahren sich als Lausbuben zu gebaren. Erstens hieß es, Hühner füttern. Als sie ihre Chance wittern, klettern beide sehr behende auf das Wiesenhofgelände, wo bekanntlich viele Hennen keinen Platz ihr eigen nennen. Vier von denen schlucken munter jedes ein Stück Brot herunter, dass die Jungen so verbunden, dass die Hühner in Sekunden panisch miteinander liiert und so flattern sie zu viert hin und her, den Blick ganz bange, wickeln sich um eine Stange, wo sie, wie im Buch beschrieben, schließlich gänzlich tot verblieben. Da kam schon ein Mann und rief: Jungs, das war nicht effektiv. Ich als Chef muss Sorge tragen, dass sich die Rekorde jagen. Tötet vier und wollt dann gehen? Ihr sollt unsere Zahlen sehen, schreit er, stehend im Hühnerblute. Hier sind's 1000 pro Minute. Dies war Versuch Nummer 1 und der zweite folgt gleich scheins. Drunt im Garten grillen Leute. Drob im Baume wittern Beute, unsere beiden Buben klar warten, bis das Grillgut gar. Max hat schon mit Vorbedacht eine Angel mitgebracht. Schwuppdiwupp, da wird nach oben schon ein Steak heraufgehoben. Schwuppdiwupp, noch eine Wurst und eine Cola für den Durst. Angeln sich die beiden Knaben, freuen sich ob reicher Gaben, als sie eine Stimme hören. Ruhig, als könne sie nichts stören. Och, schon wieder leer der Rost. Ich hau noch eins drauf, was kost die Welt? Es soll ein jeder essen, bis die Hosenknöpfe pressen. Zwar kommt's mir fast vor wie Betrug, doch wir haben ja genug. So kommen die Buben zu dem Schluss, streich misslang, weil Überfluss. Statt 3 eine Brücke zu zerstören, mussten Meldung sie anhören, zwischen hier und dort gibt's keine Brücken mehr, wir wollen alleine bleiben und die dritte Welt fernhalten von unserem Geld. Allen, die es doch versuchen, angesägte Bretter buchen, um den Fluss zu überqueren, werden wir Asyl verwehren. Gleich dem Meister Böck, dem Guten, treiben 1000 in den Fluten, doch so viel Gänse kann's nicht geben, zu retten all der Menschenleben. 4. sehen wir sie hier schon in der Schmierblatt-Redaktion, wo sie einem Journalisten Schwarzpulver mit Tabak mischten. Rums! Da legt die Pfeife los. Schreibt die Überschriften groß, zündet Hass und provoziert, aus den Fingern explodiert, Springerstoff, Minsterqualität, denn die Leseranzahl zählt, weshalb er und die Kollegen stets das Ängste schüren pflegen. Und der Buben-Sprenggemisch steht noch unberührt am Tisch. Also nahmen die beiden Käfer, um sie einem armen Schläfer heimlich in sein Bett zu legen. Ein Erfolg! Nein, nein, von wegen. Ach, der Nazi kratzt sich kurz und sagt dann, das sei ihm Schnurz, ey. Diese Kindergartentaten seien von ihnen zu erwarten. Die jedoch, die ernstlich schwören, eines anderen Schlaf zu stören, nutzten kein Kleintierschmarren, sondern zünden Heime an. Max und Moritz waren ernüchtert. Und auch etwas eingeschüchtert, übrig waren nur geblieben Streichvorlagen 6 und 7. Also wollten sie versuchen, auch ein Stück vom großen Kuchen abzukriegen und deswegen sie sich auf die Lauer legen. Heimlich nehmen sie vom Gelde, doch erkennen schon in Bälde, dass das wieder keinen schert oder sich gar wer beschwert. Jeder ist korrupt, ihr Kinder. Doch wenn alle Ehrenschinder heimlich nehmen, statt zu placken, ihre Brötchen schwärzlich backen, bleibt am Einzelnen nichts kleben und er kann vortrefflich leben. Max und Moritz, wehe euch. Jetzt kommt euer letzter Streich. Oder vielmehr der Versuch, denn ganz anders als im Buch nimmt es euch gar niemand übel, dass ihr all die Molkekübel ausleert und die Säcke schlitzt, worin das Getreide schwitzt. Hättet ihr es nicht vollbracht, hätten selber sie's gemacht. Es freuen, wenn weniger vorhanden sich Lebensmittelspekulanten. Voller Abscheu stehen die Jungen auf der Mühle, dann ein Sprung hinein, rickrack, und dann, oh wei, war's mit ihnen ganz vorbei. Als das Land davon erfuhr, war von Trauer keine Spur. Scheinheilig ward aufgezählt, wie die Knaben wen gequält. Haben Hühner mir getötet, hat der Chef entsetzt geflötet. Nahmen mir mein Essen weg, sprach der reiche eitle Geck. Wollten Brücken niederreißen, flüsterten die ängstlich Weißen. Wollen, dass alles explodiert, rief der Zeitungsmann pikiert und der Nazi grölt empört. Haben meinen Schlaf gestört, all die Funktionäre brüllten, sie die eigenen Taschen füllten. Mutwillig den Markt verdorben. Oh, zum Glück sind sie gestorben. Und im ganzen Land herum ging ein freudiges Gebrumm. Ach, ein Glück ist jetzt vorbei mit der Übeltäterei. Dankeschön. Danke, ja. Die zweite Reihe bleibt, die dritte wird frei. Es werden noch Wetten angenommen, wer den nächsten Text nicht so gut findet. Nein. Dieses Buch ist zwar eine Geschichtensammlung, aber wenn man das von vorne bis hinten liest, dann entwickelt sich eine Art Episodenroman sozusagen. Also die Storys sind alle irgendwie miteinander verwoben. Es ist so eine relativ kongruente Erzählerfigur und gewisse Personen tauchen noch immer wieder auf. Und ein großes Thema ist eben der Umzug, den ich letztes Jahr zu bestreiten hatte, wo eben ganz viele Emotionen wieder aufgetaucht sind an Sachen, die man dann einpackt in irgendwelche Kisten und so weiter. Deswegen eben auch dieses Benutz ist, weil ich mich dann durch die Erinnerungen irgendwie verpflichtet habe, was darüber zu schreiben. Und ein Text, der vom Umzug oder kurz vor dem Umzug spielt, würde ich jetzt gerne noch lesen, falls ich die Zeit habe. Ja, zwei gehen noch. Gut, also dann machen wir erst den. Er heißt Zu emotional. Und Pierre kommt vor, der in dem Buch öfter vorkommt. Das ist ein Lesebühnenkollege aus München, ein guter Freund von mir. Pierre Jarawan, vielleicht kennt ihr ihn sowieso. Ist letztes Jahr mit seinem Debütroman eingestiegen, das war sehr schön. Ich finde, du reagierst immer viel zu emotional, sagt Pierre. Ich würde ihm gerne sagen, dass das nicht stimmt, aber dazu heule ich zu sehr. Du musst das cooler sehen. Du bist ein cooler Dude, deswegen kriegst du eine tolle Wohnung. Macht doch Sinn so. Ich schluchze auf, weil ich nicht artikulieren kann, wie oft ich das schon dachte, es aber bisher alle Maklerinnen anders sahen. Eine antwortete auf meine Frage nach den Kriterien, nach denen sie die Wohnung vergeben würde, mit Geld. Sonst sagte sie nichts. Also ein Künstler mit Hund eher nicht, Geld. Aber ist es Ihnen nicht auch ein bisschen wichtig, wer in die Wohnung zieht und wie sie behandelt? Geld. Okay, danke, dann gehe ich mal. Wiedersehen. Geld. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, jemals aus meiner Studentenbude ausziehen zu können. Da sagte plötzlich jemand nicht Geld. Am späten Vormittag war das. Seitdem kann ich nicht aufhören, vor Glück zu weinen. Andererseits hänge ich auch an der jetzigen Wohnung, weil sie mir damals die Möglichkeit bot, in München bleiben zu können. Auch deshalb heule ich. Los, wir fangen an zu packen, sagt Pierre und faltet einen Umzugskarton auf. Dann packt er den Hund rein. Nee, das Wichtigste zuletzt, sage ich. Okay, und was ist das Unwichtigste? Ich denke nach, aber auf Anhieb fällt mir nichts ein. Ich wohne in einem Apartment, das weniger Grundfläche hat als ein halber U-Bahn-Waggon oder ein 5-Meter-Raum beim Fußball. Wenn ein Eckball in meine Wohnung segeln würde, während sich dort mehr als 5 Personen aufhalten, würde der Schiedsrichter die Situation vorsichtshalber wegen Rudelbildung abpfeifen. Der Punkt ist, für Unwichtiges habe ich gar keinen Platz. Ich weiß auch noch gar nicht, womit ich die neue Wohnung überhaupt füllen soll. Was ist mit den Ziegelsteinen, fragt Pierre und deutet in eine Ecke des Zimmers. Die sehen unwichtig aus. Ich fange wieder zu weinen an. Das sind die Ziegelsteine meines Urgroßvaters, sag ich. Die waren das Einzige, was er nach dem Krieg noch hatte. Und die brauchst du jeden Tag, fragt Pierre. Ja, sie beruhigen mich. Wenn ich sie nicht in meiner Nähe weiß, bin ich immer völlig durch den Wind. Dann vielleicht die Holzeisenbahn? Nee, die wollte ich bald mal wieder aufbauen. Die erinnert mich voll an meine Kindheit. Das Taufbecken, das erinnert mich an meine Taufe. Mein Gott, wir werden doch irgendwas finden, was wir einpacken können, sagt Pierre. Vielleicht ein paar Bücher oder Platten? Ich schaue ihn entgeistert an. Da dachte ich kenne meinen Freund und dann das. Die Bücher! Da kann ich auch gleich meine Zahnbürste bis zum Umzug einpacken, die benutze ich genauso oft. Ich verbringe viel Zeit mit meinen Büchern und Platten. Oft habe ich das Gefühl, egal wie schlecht es mir geht, solange ich bestimmte Sätze und Lieder um mich herum weiß, geht alles irgendwie weiter. Die kann ich doch nicht für einen Monat wegpacken. Gerade jetzt, wo so viele Erinnerungen an einzupackende Stücke hochkommen werden, da brauche ich meine Bücher und Platten und Ziegelsteine. Ein paar Minuten später ruft meine Schwester an. Glückwunsch zur neuen Wohnung, sagt sie. Danke. Woher weißt du denn davon? Ich habe doch den Mietvertrag vorhin erst unterschrieben. Papa hat's in der WhatsApp-Gruppe gepostet, sagt sie, als würde das irgendwas erklären. Vielleicht tut es das sogar. Ich habe die App nicht mal installiert und deshalb keine Ahnung, was dort an Informationen verfügbar ist. Vielleicht bietet ja irgendwer einen Live-Ticker aus meiner Wohnung an. Oder mein neuer Vermieter ist der Gruppe beigetreten, was weiß ich. Wo ist die Wohnung denn, fragt meine Schwester. In einer Nebenstraße in Schwabing, mit lauter kleinen Lädchen und Restaurants drumherum. Es ist so krass, dass ich die gekriegt habe. Fängst du schon wieder das Heulen an, fragt sie. Wann habe ich bitte das letzte Mal geheult, frage ich. Wische mir mit einem Pulliärmel den Rotz aus dem Gesicht. als ich dir zum Geburtstag gratuliert habe, als Alessio dich Onkel Alex genannt hat, als wir das letzte Mal essen waren, da waren Zwiebeln im Salat, unterbreche ich sie, die du nicht geschält hast. Das waren Spättrainer. So emotional bin ich auch gar nicht. Ich heule halt wie ein Schlosshund, wenn ich mir das Video von Steven Gerrards Abschiedsspiel beim FC Liverpool anschaue, wenn er anschließend mit seinen kleinen Töchtern die Ehrenrunde dreht und das ganze Stadion You'll Never Walk Alone singt. Da kann ich mich einfach nicht mehr zusammenreißen. Generell, wenn irgendwer seinen Abschied von irgendwas verkündet, wenn wichtige Fußballtore in der Nachspielzeit fallen, wenn ein Lied genau zu meiner derzeitigen Situation passt, dann nimmt mich das eben mit. Aber das sind ja gute Emotionen. Zu emotional bin ich nur, wenn ich Zeuge von was Negativem werde. Wenn jemand zu offensichtlich nicht mit seinem Hund umgehen kann zum Beispiel. Oder wenn ich Nachrichten schaue. Das lasse ich oft sehr nah an mich ran. Und bin dann für 3 Tage außer Gefecht gesetzt, weil ich nicht fassen kann, was ich da miterleben muss. Als würde das alles mir passieren. Bald werden wir uns eine neue Runde suchen müssen, sage ich zum Hund, als wir etwas später um den Schwabinger See laufen. Der Hund schaut mich an und pinkelt dabei gegen eine Parkuhr. Ein bisschen fühlt es sich so an, als würden wir schon nicht mehr dazugehören. Also nehme ich Abschied. Mama, was macht der Mann da? Er rennt schluchzend von einem Baum zum anderen und umarmt sie, während sein Hund sie... Schau weg, Mathilda, schau weg. Komm weiter, ich weiß nicht, was der Mann da macht. Ich sage Tschüss, rufe ich ihm nach. 5 Jahre lang bin ich diesen Weg jeden Tag gelaufen, da werde ich mich ja wohl verabschieden dürfen. Oh, komm her, du alte Litfaßsäule mit der Parship-Werbung, lass dich abknutschen. Ah, Zaun am Ungererbad, mein alter Freund, an dir werde ich nie wieder entlangstreifen können. Oh Gott, wie ich dich vermissen werde, kleine Ente. Und du, meine undefinierbare Skulptur, die ich immer für eine Art Buddha gehalten habe, es tut mir leid, dass meine Zeit hier abgelaufen ist. Ich bin des 8. Pfades nicht würdig, vergib mir, großer Meister. Ich finde, du reagierst immer viel zu emotional, sagt Pierre, als ich wieder zu mir komme. Ich liege am Ufer des Schwabinger Sees. Woher wusstest du, dass ich hier bin, frage ich. Dein Vater hat's in der WhatsApp-Gruppe gepostet. Anscheinend hast du versucht, dich vom Schwan zu verabschieden und der hat dich ausgenockt, sagt Pierre. Dann hilft er mir auf, bringt mich in eine Wohnung, die bald schon nicht mehr mein Zuhause sein wird und summt dabei You'll Never Walk Alone. Dankeschön. Ja, dieses Buch hat das schöne Feature, dass man ein Drittel des Buches sich anhören kann. Ich habe 11 Texte von den 32 eingesprochen, unter anderem den letzten Text, den ich jetzt gerne vortragen möchte zum Abschluss dieser kleinen Leserunde hier. Sandra Lavina, viele von euch waren ja schon da, hat mit einem romantischen Text aufgehört. Sowas in der Art möchte ich auch machen. Text heißt Gegen die Unverbindlichkeit. Weißt du, ich bin wirklich verliebt in dich, sagt sie. Mein Herz antwortet lautstark, der Rest meines Körpers sagt nichts. Sie nimmt noch einen Schluck Weißwein. Aber ich will mich gerade in nichts verrennen. Wieso denn verrennen, frage ich. Es ist doch schön, wenn wir uns gegenseitig mögen. Aber ich bin ja bald für eine Woche nicht in der Stadt. Das halte ich schon aus. Und vielleicht will ich ja auch irgendwann mal für einen Monat nach Bolivien und dort am Strand einen sonnengebräunten Griechen treffen, der mich einer Trompete spielenden Australierin vorstellt, deren Bruder Neuseeländer ist und mich bei Neumond auf seinem Surfbrett verführt. Das kann passieren, sage ich. Und dann wäre es ja blöd, wenn ich dich hätte. Das stimmt. Ich trinke einen großen Schluck. Nachdem ich das Glas wieder abgestellt habe, nehme ich ihre Hand. Ich verbringe echt gerne Zeit mit dir, sagt sie. Ich schlage vor, zu zahlen und noch einen kleinen Spaziergang zu machen. Aber wenn wir jemanden begegnen, der besser aussieht als du, gehe ich mit dem weiter, sagt sie. Klingt fair, sage ich und winke dem Kellner. Weißt du, ich will noch so viel erleben. Und das kannst du nicht, während wir uns mögen? Nee, weil vielleicht will ich ja mal ein paar Jahre woanders wohnen oder ganz weg, nach Singapur oder New Orleans und dann kannst du plötzlich kein Französisch und dann haben wir den Salat. C'est vrai, sage ich. Der Kellner kommt an unseren Tisch. Wenn ich dich jetzt einlade, fühlst du dich dann zu festgelegt auf die Rolle der Eingeladenen? Nee, das ist okay, sagt sie. Ich zahle und wir verlassen das Restaurant. Die Nacht ist hell und warm. Ich wähle Straßen aus, in denen wir niemandem begegnen. Ich hoffe, du hast das nicht falsch verstanden, dass ich dir so viel geschrieben habe in letzter Zeit, sagt sie. Ich denke einfach dauernd an dich. Oh, das ist schön, sage ich. Dann lege ich meinen Arm um sie. Aber ich will mich halt nicht festlegen, sagt sie und schmiegt sich an mich. Vielleicht will ich auch mal wieder an was anderes denken als an dich. Das hoffe ich doch. Sonst würde dir schnell langweilig werden. Ja, und es gibt nichts, wovor ich größere Angst habe. Ich bleibe stehen und schaue ihr in die Augen. Irgendwie verstehe ich sie. Sie ist atemberaubend, aufgeweckt, klug. Sie wird ihr ganzes Leben lang keinerlei Probleme haben, einen Mann zu finden, wenn sie das denn will. Warum also mich? Jetzt? Weißt du, mit dir fühle ich mich so wohl, sagt sie. Ja, aber du kannst jetzt nicht anfangen, auf deine Gefühle zu hören, sage ich und nähere mich ihrem Mund. Deshalb küsse ich dich jetzt auch sehr unverbindlich, sagt sie. Für die Dauer dieser weißweinsüßen Berührung unserer Lippen und Zungen denke ich nichts. Doch während wir in Richtung meiner Wohnung laufen, arbeitet es in mir. Zum Glück begegnen wir nur hässlichen Männern. Woher kommt dieser Unwille, sich festzulegen? Der Drang, alles erlebt haben zu müssen. Ich kann heutzutage ohne Probleme nach Mosambik trampen und dort mit einem japanischen Austauschstudenten eine Brassband gründen, wenn ich will. Ich kann in den meisten Ländern der Welt Schnaps trinken und dort mit so vielen Frauen, Männern und Gegenständen schlafen, bis ich mein Lebensalter in Orgienteilnehmern erreicht habe. Aber will ich das? Eine gute Freundin hat mal gesagt, dass es ja auch Blödsinn sei, 10 Weine durcheinander zu trinken, nur weil sie gerade verfügbar sind. Wenn ich einen Wein finde, in den ich verliebt bin, mit dem ich gerne Zeit verbringe, an den ich dauernd denke, mit dem ich mich wohlfühle, dann versuche ich doch bei ihm zu bleiben. Und mit einem Menschen klappt das vielleicht länger, vielleicht verschwindet das auch wieder. Aber ich will es doch rausfinden dürfen, ohne mich deshalb uncool fühlen und vor den reisenden Unverbindlichen dieser Welt dafür verantworten zu müssen. Es gibt tausende Männer, die größer sind als du, sagt sie, als wir uns später in meiner Wohnung gegenüberstehen. Das stimmt, sage ich. Und tausende mit weniger Haaren auf der Brust. Auch das. Und tausende, die einen größeren haben, bestimmt. Und die meine Brüste noch sinnlicher berühren. Und mich noch eleganter zum Bett tragen, klar. Und noch mehr Stellungen kennen, sicher. Und mich noch krasser zum Stöhnen bringen. Und noch länger können. Und auf einem Fiss kommen. Fiss. Na. Arbeite ich noch dran an dieser Performance. Später in der Nacht stehen wir in der Tür. Das dunkle Treppenhaus lockt mit fremden Geräuschen. Sie riecht nach meinem Deo. Mach's gut, sage ich. Vielleicht habe ich ja irgendwann genug gesehen, sagt sie. Das kann passieren, sage ich. Und dann wäre es ja schön, wenn ich dich hätte, sagt sie. Das stimmt, sage ich. Aber wenn ich einer begegne, die das ernst meint, gehe ich mit der weiter. Dankeschön. Vielen Dank für dieses aufmerksame Zuhören. Es hat viel Spaß gemacht mit euch. Falls jemand das Buch haben möchte und eine Signatur dazu, schräg gegenüber rechts ist der Stand von Satyr und Lektora und Unsichtbar, ein Gemeinschaftsstand. Da werde ich gleich noch kurz stehen und alles in die Bücher schreiben, was ihr haben möchtet. Und ja, ansonsten viel Spaß noch und vielen Dank nochmal.
So trockenen Mund, ja. Ja, ja, im Moment ist ja noch gut, habe ich ja immer eine volle Schule. Ja, ja, sonst siehst du ja
auch. Achso, und wie soll ich mir das dann so...
Warte mal. Das geht, ja.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.